los.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Happy Day, ihr Nupsis.
Also ich sag dir, wie es ist. Ich starte wieder höchst gefährlich in diese Aufnahme.
Oh, wie viele Flüssigkeiten sind es?
Ja, zwei.
Nee, sie lernt auch nichts dazu. Nee. Gar nicht. Nein,
gar nicht. Wir sind so früh. Ich habe jetzt hier meinen Kaffee und meinen Saft stehen, weil, ja, ich muss auch erstmal noch so ein bisschen hier ankommen, weißt du?
Ja, okay. Ich habe noch gar keinen Kaffee und das hat einen Grund. Das ist ein bisschen ein lächerlicher Grund einfach, aber es ist so, ich trinke gerne Kaffee mit aufgeschäumter Milch. Mhm. Und zu diesem Zwecke habe ich einen Milchaufschäumer.
Ja, logisch.
Mhm. Mhm. Und jetzt habe ich den wohl gestern nicht gleich gespült, nachdem ich den benutzt hatte.
Oh.
Jetzt konnte ich noch keinen Kaffee, weil jemand muss den Milchaufschäumer spülen. Noch.
Jemand.
Und es wäre jetzt auch nicht so wild, ne? Ich würde den jetzt. Aber da steht halt im Waschbecken.
Ja.
Und da stehen Teller drumrum und so. Und jetzt kann ich den halt nicht einfach so. Naja.
Wenn wir gerade bei Getränke sind, würde ich gerne eine Zuschrift, die zu uns kam, teilen und somit gleich eine kleine Empfehlung. Mit der Empfehlung steige ich hier gleich mal in unserem Podcast ein. Und zwar gibt es den Pflaumentee jetzt auch als Cold Tea. Man kann ihn also jetzt kalt aufbrühen. Und sich ein kaltes Getränk machen mit Pflaume. Ich habe es noch nicht probiert. Es war eine Zusendung. Aber ich dachte, beim nächsten Einkauf wird es auf jeden Fall in meinem Einkaufswagen landen. Und dann werde ich berichten.
Ich hatte das, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo ich auch diese kalten Tees hatte? Die meisten fand ich nicht überzeugend.
Ja, ja. Ich hatte auch schon mal welche, wo ich dachte, aber die Packung sieht schon sehr gut aus.
Ja, es ist Pflaume. Was kann schiefgehen?
Ja. Genau das.
Ja, wir probieren das. Macht ja nichts. Man muss ja auch Sachen erstmal probiert haben, bevor man sagen kann, ob es einem schmeckt.
Der Probiertee. So.
Der Probier.
Auch guter Folgentitel einfach direkt.
Super, der Probiertee. Das mag ich gerne. Ja, finde ich sehr gut. Ja.
Oh. Genau. Wie war deine Woche?
Weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich habe am Rande mitbekommen, dass es wohl viel Diskussionen um Morgenkreise, Matschhosen und Probierkleckse gab.
Ah, schön.
Ja, also so auf Instagram war das wohl ein großes, das war alles insgesamt ein großes Thema. Und ich glaube eigentlich es ist so krass, weil Erwachsene diskutieren ja dann so viel rum. Hm. Ja, aber die müssen doch dann irgendwie, ne, also dann werden so Fakten in den Raum geworfen. Wie oft muss ein Kind was probieren, bevor es irgendwie weiß, ob es ihm schmeckt? Und es ist doch auch Fürsorgepflicht, dass die Kinder mit bla bla bla, ne, so. Und am Ende denke ich mir, es geht doch gar nicht darum, sondern es geht doch darum, dass man da einfach sieht, wie schwer Erwachsenen es fällt, zu akzeptieren, dass Kinder halt auch Nein sagen können.
Mm. Voll.
Und das finde ich spannend.
Ja, das ist mega interessant. Ich habe gestern, ich bin ja jetzt frisch aus einer Weiterbildung wieder raus und fertig. Mhm. Und bald steht die nächste an. Haha.
Du kriegst aber auch nicht genug, hey.
Nee, anderes Thema. Und da ging es auch ums Essen und wie oft einfach Erwachsene so nach ihren Werten leben, auch Fachkräfte, weißt du, so ihre Werte von Gemeinschaft oder respektvoller Umgang mit Lebensmitteln und so. Und voll gute Gründe, ne, solche Werte zu haben aus der eigenen Biografie. Und gleichzeitig hat das nicht unbedingt dann was im pädagogischen Alltag zu tun.
Ja, haben wir da nicht letztes Mal auch schon drüber gesprochen?
Ja, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Und ich möchte ja gleich mal mit einwerfen. Ich finde, da kann man auch mal sehr gut die Perspektive der Kinder erheben zu solchen Situationen. Mhm. Ich kann das ja jetzt wohl. Cool. Ich bin jetzt Fachkraft für Kinderperspektiven.
Das ist einfach so abgefahren cool.
Das ist richtig cool und ich empfehle das wirklich, wenn Kitas Herausforderungen haben mit gewissen Situationen oder Themen, dann macht es total Sinn, da die Kinderperspektive zu erheben. In Berlin ist es jetzt eh verpflichtend. Das steht im Bildungsprogramm drin. Mega geil, erzähle ich auch gleich was zu. Und da macht es total Sinn, mit den Kindern zu erheben, hey, wie findet ihr denn eigentlich das Essen? Wie findet ihr das denn mit dem, wie ist es denn, wenn einem was nicht schmeckt und so, ne? Also es gibt ja dann auch Fragen, die man gut formuliert auch stellen kann. Mhm. Und dann macht man da draus zum Beispiel eine Beschwerdemauer oder eine Dialogwand oder was auch immer, ne? Also es wird dann auch für Kinder sichtbar gemacht und für Eltern. Und dann kann man mal gucken, was stecken da so für Themen drin. Und ganz oft kommen da auch Regelthemen auf den Tisch, wenn man Kinder fragt. Und ich finde, da kann man schon richtig, richtig viel mitnehmen, weil man muss sich dann reflektieren. Es geht nicht anders.
Mhm. Ne? Richtig cool. Und das kann man ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach so machen. Also man bräuchte diese Weiterbildung, die du gemacht hast, oder man kann sich wahrscheinlich Leute holen, die einen dabei begleiten, oder? Oder wie funktioniert das?
Genau. Also man kann entweder selber so eine Weiterbildung machen und dann kann man das erheben. Natürlich können Fachkräfte ja, die sprechen ja mit Kindern, ne? Also du kannst ja Kinder jederzeit einfach fragen, wie findest du das? Ja, und wie gefällt euch das so?
Ja.
Also könnt ihr alle machen, gar kein Ding, da braucht's das nicht, ja. Aber wenn man natürlich mit den Methoden, die eben aus dieser Forschung rauskommen, anwenden möchte, mit der Auswertung, mit wie gehe ich damit danach ins Team und wie arbeite ich dann auch mit den Kindern weiter, dann macht es natürlich Sinn, die Fortbildung zu machen oder sich eben die Leute von außen zu holen, die das können.
Mhm.
Also man könnte mich jetzt anfragen, hey Sarah, wir wollen bei uns die Kinderperspektive erheben, kannst du vorbeikommen? Dann sage ich, alles klar. Ich komme einmal ins Team und wir besprechen, was ist denn eure Frage überhaupt? Dann schreibe ich in der Regel einen Brief an die Kinder, dass die wissen, wer kommt.
Mhm.
Und dann führt man an einem Tag zwei, drei verschiedene Methoden durch. Und dann nehme ich die mit und werte die aus. Na, dann geht es um Auswertung. Da wird dann geguckt, welche Themen wiederholen sich, was sind spannende Sachen, was die Kinder gesagt haben, was denke ich, dass ich noch nicht verstehe. Ne? Also es geht dann auch wirklich darum, dahin zu gucken, interessant, warum haben die Kinder genau das in dem Moment so erzählt? und was doppelt sich vielleicht auch? Zum Beispiel, ich mache mal einfach ein Beispiel. Es gibt die Methode der Kita-Führung, wo man sich von den Kindern durch die Kita führen lässt. Und dann kommt ganz oft, dass Kinder ein sehr großes Augenmerk auf Räume legen, in die man nicht rein darf. Und dann ist es natürlich spannend, ne, weil es dann immer um Verbote geht zum Beispiel und Regeln. Und dann kommt man natürlich auch darüber mit ins Gespräch. Oder dass Kinder natürlich auch äußern, hey, wenn die Fachkraft schreit, finde ich das doof. So, ne? Also sowas kann halt auch kommen.
Mhm.
Oder natürlich auch Sachen wie, ich finde es total toll, dass wir immer Waffeln machen. Sowas, ne? Oder hey, ich wünsche mir irgendwie, dass wir eine Disco haben. So, ne? Und dann kann man da ja hingucken, was ist denn so, was steht denn dahinter, hinter einer Disco? Ja, wahrscheinlich irgendwie auch Musik und Leichtigkeit und Spaß miteinander haben, ne? Und dann gibt es verschiedene Qualitätsdimensionen, in das man das dann einordnet. So Qualitätsdimensionen aus Kinderperspektive, ne? Was ist Kindern wichtig in Kitas? Und das sind nun mal andere Dinge, wie das Erwachsene sehen, weil zum Beispiel da ein Riesending ist, Humor mit den Kindern zu teilen und zu lachen. So, genau. Und dann geht es in eine Auswertung. Dann macht man das auch sichtbar für die Eltern. Die können dann auch noch mal, ne, was sehen sie da drin in der Auswertung? Was nehmen die wahr? Das Team darf da drauf gucken. Und dann geht man und die Kinder gucken drauf und dann lebt diese Wand eben auch und dann kann man da weitermachen. Also ich finde es ein mega gutes Tool. Ich bin komplett überzeugt davon. In Berlin ist es jetzt im Bildungsprogramm. Das heißt, alle Kitas müssen Kinderperspektiven mit erheben, wenn sie sich evaluieren einmal im Jahr. Da ist es jetzt so.
Ich finde ja schon diese jährliche Evaluation total gut. Das gibt es ja hier nicht so, ne?
Ja.
Und ich finde es mega cool sowieso schon. Und dass das jetzt so irgendwie ergänzt wird, finde ich einfach richtig gut.
Ja.
Ich hoffe, dass da andere noch nachziehen.
Ja, voll.
Und alles, also was kann, du jetzt halt, ja, sag.
Ja, ich kann das total empfehlen. Ne?
Ja.
So, es ist richtig.
Ja, alles, was du jetzt gesagt hast, ich denke, ich sitze hier und denke so, oh, geil. Können das bitte einfach alle machen und dann hätten wir gar kein Problem mehr.
Mhm.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, es ist schon mega cool, ne, weil man halt tatsächlich einfach so, ja, ganz pur auch Rückmeldung kriegt, wie es Kindern geht und was die sich vorstellen und wie die leben wollen und so weiter.
Ja.
Richtig nice.
Ja. Und also ja, es geht halt nochmal auf eine andere Ebene im Dialog, als immer nur, also nur zu gucken, was denken wir denn, was die Kinder gerade wollen. So.
Ja. Ja, ja, genau. Also es macht ja die Perspektive auf von, ich muss von dem weggehen, was ich einschätze, ne?
Ja.
Und einfach da versuchen, etwas rauszulesen. Und das dann natürlich auch nochmal zu zeigen. Und gerade wenn man es dann dokumentiert, geht es ganz, ganz viel drum, auch zu sagen, habe ich euch da richtig verstanden? Ihr habt das und das gesagt. Kann das das und das bedeuten? Ist das so richtig? Ne? Und die Kinder können und sollen dann auch nochmal Bezug nehmen.
Mhm.
Ja, also es lebt davon, dass es dann auch nochmal an die Kinder zurückgeht und dass dann eigentlich ein Prozess im besten Fall entsteht, der einfach in der Einrichtung etabliert ist. Mhm. Und ich, also die Kitas, die das machen, die das auch schon mehrere Jahre machen, haben da auch richtig, richtig cooles Feedback. Ne?
Mhm. Und weil ich weiß, dass die Frage auf jeden Fall kommt, wenn ich darüber spreche, ab welchem Alter geht das denn?
Es geht auch für die Jüngsten schon, also Krippe geht auch. Da nutzt du natürlich andere Methoden. Ne, da mache ich keine Gruppendiskussion, sondern dann geht es mehr in Beobachtung, in videobasierte Beobachtung, in solche Richtungen, je nachdem, welches Alter. Genau. Also es ist dann schon auch knifflig, ne? Also es ist dann schon noch mal anders in, im U3-Bereich. Aber da kann man eben super viel mit Video machen und mit dann, ne, wie, was sind auch für Signale, wo gehen die Kinder viel hin und so, ne?
Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, jetzt gerade im U3, man hat ja so viele verschiedene Entwicklungsstadien sozusagen, ne? Und dass es sich vielleicht überschneidet mit Beobachtung und dann doch noch mal mit einem Gespräch mit einzelnen Kindern oder so. Ja.
Voll, voll. Und weißt du, wenn ich sage, okay, ich gehe mit der Fragestellung Morgenkreis rein, dann fließen ja meine Beobachtungen plus die Rückmeldungen der Kinder auch ineinander über, ne? So, und dann wird es natürlich kein Gespräch, wo ich sage, hey, wie sollte der perfekte Morgenkreis aussehen, dass er dir richtig Spaß macht? So wird das Gespräch dann nicht laufen, ne? Sondern dann geht es ja mehr so, okay, du möchtest nicht teilnehmen, was möchtest du denn jetzt machen und so, ne? Und dann sind es ja andere, ein anderer Dialog, ne? So, möchtest du lieber was essen oder spielen? So, dann habe ich ja, ne? Sind das schlechte Zeitpunkte und so weiter.
Krass, riesiges Feld. Ich möchte gerne mehr dazu haben.
Ja.
Ja.
Genau, also das war bei mir los. Plus, ich war letzte Woche noch beim Kita-Kongress hier in Berlin. Und da wurde ganz groß Kongress aufgezogen für das neue Bildungsprogramm, an dem man teilnehmen konnte. Und dann gab es so verschiedene Vorträge, ne, von den Leuten, die da irgendwie mitgeschrieben haben und sowas. Und Workshops. Und ich hab eine Frage mitgebracht.
Oha. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Einmal zusammenreißen.
Ja, nee, ist keine so wichtige Frage.
Ach so, ja, dann kannst du behalten. Nee, sag.
Ich habe mich, zwischendurch, ich weiß nicht, ob du das kennst, also meine Frage ist, ob du das kennst und nachvollziehen kannst. Also es gab so drei Workshop-Phasen hintereinander und ich habe während dem Tag gedacht, ah Mist, der eine Workshop, ich glaube, der interessiert mich doch nicht so. Ich gehe in den anderen. Ja, und es waren aber so viele, es waren ja über 800 Menschen dort. Das heißt, auch die Workshops waren ja mega voll und zwar mehr so Vorträge als Workshops. Und dann bin ich in den anderen Workshop und saß da drin und dachte so, wieso habe ich jetzt das Gefühl, es kommt gleich jemand und holt mich hier raus und sagt, du bist im falschen Workshop, du darfst hier nicht sein. Warum ist das so?
Weiß ich nicht, aber kenne ich. Bei mir ist es so krass, dass ich dann gar nicht die Entscheidung treffe, in einen anderen Workshop zu gehen, sondern ich denke mir halt, nee, jetzt bist du hier angemeldet, jetzt gehst du auch hin, weil dann sonst wird's ja da auch viel zu eng und vielleicht nimmst du irgendjemand anderem einen Platz weg. Solche Sachen gehen in meinem Kopf dann los. Ja. Aber ich verstehe das voll. Mir geht das voll auch so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist irgendeine komische Sozialisierung.
Ich wollte gerade sagen, ist das einfach unsere Adultismus-Erfahrung, oder?
Ja, möglich. Ich glaube, es ist, ja, und vielleicht auch, weil wir als Mädchen aufgewachsen sind. Mhm. Ne? Du bist dann nicht, in Anführungsstrichen, ungehorsam und machst irgendwas, was du nicht machen solltest. Und auch dieses ganze Ding von, wenn du dich mal entschieden hast, dann musst du es auch jetzt durchziehen.
Ja, voll.
Weißt du, das alles so, ich glaube, da kommen so viele Punkte aufeinander.
Vor allem, weil ja auf diesen, man hat ja so ein Namensschild gekriegt, da standen die Workshops auch mit drauf, ne?
Au, das ist ja doch
richtig rebellisch, ey.
Ah, und wenn dann jemand kommt und sagt, aha, Frau Bauer, Sie
bei
wissen aber schon,
was anderes.
Sie wissen schon, dass das hier gar nicht der Workshop ist, für den Sie angemeldet waren.
Das ist so bescheuert, ne? Also ich verstehe ja auf der anderen Seite die Planung dahinter, ne? Aber ich denke dann halt, ey, es sind doch erwachsene Menschen.
Du, und weißt du, jetzt umgekehrt, so aus referierenden Sicht, ich habe an jedem Fachtag Leute, die plötzlich bei mir im Workshop sind, die dann sagen, ja, das hat mich jetzt irgendwie mehr interessiert, jetzt bin ich halt bei dir. An jedem Fachtag. Es gab es noch nie, dass nicht so war. Oder dass Leute, also dass vielleicht plötzlich irgendjemand anderes ausfällt, und dann müssen die Leute aus den Workshops umverteilt werden oder so. Und dann sitzen die bei mir mit drin. Das ist jedes Mal so. Also einfach so rumgesehen ist es ja wirklich kein Drama. Ja. Aber interessant, dass das mit einem selbst zu viel macht.
Voll. Ich dachte dann auch, ne? So fantasiemäßig, da stürmen die rein und da kommt der Spotlight und sagt, du bist hier falsch.
Da kommt die Security und sagt, na. Nee, aber es ist halt so lustig, weil es klingt so, als wäre, du sagst ja auch, das sind eher Vorträge gewesen, also es war auch ein eher größerer Rahmen.
Ja, ja.
Ne? Also jetzt gehen wir mal davon aus, das sind irgendwie 50 Leute oder so, die da sitzen. Das zählt ja kein Mensch durch, da kommt es auf einen mehr oder weniger einfach nicht an.
Ja, richtig. Ist so. Also ist
auch,
wirklich so.
Es gibt auch nie eine Anwesenheitsliste, wo dann gesagt wird, ja, guck noch mal drauf, ob die Person auch wirklich da ist. Das gibt's ja auch nicht.
Das stimmt.
Also, ja, aber ich fühle das voll.
Ja.
Leider.
Okay, jetzt habe ich so viel gequatscht. Wollen wir noch in ein Pädagogik-Thema reinhüpfen?
Können wir, aber an sich hätte ich jetzt gesagt, ich finde, das ist auch schon ein Pädagogik-Thema, oder?
Ach so, ja, okay.
Also, wir haben doch über ein Pädagogik-Thema gesprochen. Ich möchte was anderes Wichtiges klären.
Oh,
was,
okay.
Was mich gerade akut betrifft.
Oh, okay.
Ja. Was machst du mit sehr schweren Büchern? Und zwar im Sinne von, die wiegen viel. Ich habe da ein Problem.
Okay.
Es hat sich jetzt demnächst erledigt. Ich bin schon zur Hälfte durch. Aber es ist wirklich, es gibt hier bei mir im Ort, gibt so einen Bücherschrank, wo man Bücher tauschen kann. Ne? Mhm. Und dann, also meistens sind da jetzt nicht so die Mega-Bücher drin, aber naja, ich bin da vorbeigelaufen und ich habe da ein Buch gesehen, da gibt's auch auf Netflix eine Serie dazu, Der Kastanienmann.
Sagt mir gar nichts. Ist das so ein Roman?
Das ist ein Thriller.
Ein Thriller,
Ein Thriller. Und genau, eins der englischen Worte, die ich nicht aussprechen kann. Also auf jeden Fall wird mir das ständig seit Jahren auf Netflix angepriesen, ja? Und ich denke immer, das sieht aber schon, also ich kann gut so Plot-Twists und irgendwie so psychische Kram, aber was ich nicht gut kann, ist, wenn es da echt um Blut geht, Vergewaltigung, was weiß ich. Das ist nicht, ich kann das nicht gut, weil ich kann das nicht mehr ausblenden. Lesen geht. Okay. Aber lesen ist auch schon, kommt drauf an, ne? So, also habe ich mich entschieden, okay, ich werde wohl die Serie nicht angucken. Jetzt steht aber dieses Buch da in diesem Bücherschrank. Dann dachte ich, ha, das ist ja interessant. Jetzt nehme ich das mal mit. Dieses Buch hat 600 Seiten.
Wow.
Das ist dermaßen schwer.
Ja.
Und dann liegt man da auf der Liege oder auf dem Sofa und hat es so wie so über sich.
Ja.
Es
ja.
ist so schwer. Und jetzt, ich brauche Tipps, was macht man mit schweren Büchern? Verstehst du?
Ja.
Ich habe
ja,
da kein Ding. Jetzt, nein,
Ich hab keine Idee. Ich habe direkt ein Bild im Kopf. Kennst du das, wenn Menschen sich so Gestelle bauen? Wo die einfach so, weißt du, sich so eine Glasplatte irgendwie hinlegen mit irgendwie rechts und links einen Stuhl und dann das Buch drauf. Sowas habe ich jetzt direkt im Kopf.
Ja.
Ansonsten würde ich wahrscheinlich andere Positionen oder würde ein Buchständer helfen, wie man den klassisch so in der Grundschule hatte?
Ah, gute Frage, weiß ich nicht. Also ich habe noch gar keine Idee. Ich dachte die ganze Zeit, ja, deswegen E-Book-Reader.
Ja.
Weißt
du? Ja, klar, das wäre natürlich eine Lösung. Aber
ja, jetzt habe ich halt dieses Buch nicht auf meinem E-Book-Reader. Ich habe es jetzt halt so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt eben auch versucht, viel im Sitzen einfach dann eher zu lesen. Und ich habe jetzt so ein großes Kissen, das liegt so auf meinem Schoß. Und dann lege ich da das Buch drauf.
Wie so ein Stillkissen.
So.
Ah.
Und das geht. Aber ich dachte, vielleicht
also
gibt es ja irgendwie noch ein Lifehack dazu.
Müssten wir jetzt Marktlücke füllen und so Buchstillkissen erfinden?
Das fände ich wohl gut.
Die man sich so auf den Schoß legen kann.
Ja.
Wo man das Buch reinlegen kann, was so gleichzeitig sich am Körper gut anfühlt.
Ja.
Wo so das Buch rein kann und vielleicht im besten Fall noch so ein bisschen die Seiten. Also kannst ja nicht einfach ein normales Kissen nehmen. Es braucht ja irgendwie so eine Kante, damit das Buch nicht runterrutscht. Ne? So ein Kissen mit Kante müssen wir erfinden.
Ja.
Okay.
Oder halt so ein Tischchen. Was ich ja auch habe, ist so ein Arbeitstisch fürs Sofa. Kennst du die?
Ja, ey, wir haben so eine Ablage für die Badewanne. Kennst du das?
Ja,
so ein Brett.
Genau, so.
Und da kann man was hochklappen, dass man irgendwie was hinstellen kann. Buch oder so. Also sind wir doch bei Buchständer, guck mal.
So. Und das bräuchte jetzt noch wie so ausklappbare Beine, damit man das aufs Sofa stellen kann.
Ja.
Ja.
Kannst du das bauen?
Nein. Das kann ich wohl nicht bauen.
Also wahrscheinlich ist die günstigste Kombination ein Tablett mit Füßen plus ein Buchständer.
Mhm. Es gibt doch auch, ich glaube von IKEA oder so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, da gab es früher so so Dinge aus Plastik für Laptops zum Draufstellen.
Ja.
Sowas.
Ja.
Weißt du, Tablett mit Füßen und dann das da noch drauf. Das wird vielleicht gehen.
Ja. Aber das hält ja die Seiten nicht, oder?
Nein, das hält die Seiten nicht.
Du brauchst wie in der Grundschule so einen Buchständer.
Ja.
Ja, dann die wo du unten noch diesen Bügel hast, der die Seiten hält.
Ja, also weil das Ding ist, viele stöhnen ja immer schon, wenn sie dann so ein dickes Buch haben. Ich liebe das, wenn das ein gutes Buch ist. Da habe ich doch lieber gerne mehr davon und lese länger da dran.
Ja.
Weißt du, das Buch, das ich davor gelesen habe, es war ein richtig gutes Buch und das war mir fast ein bisschen zu kurz.
Oh.
Da habe ich gedacht, ach Manno, das hätte ich ja jetzt noch mal 3 Tage weiterlesen können. Schade. War aber halt in 2 Tagen durch.
Oha.
Ja, ich habe gerade.
Ziehst durch. Krass.
Ich zieh durch. Ich habe gerade ein bisschen Leerlauf an manchen Stellen und dann werden hier Bücher gelesen. Ich habe überlegt, das habe ich dir schon gesagt, ich habe überlegt, ob ich noch mal einen extra Account mache mit den Büchern, die ich lese, weil das muss ja irgendwo hin. Dieses exorbitante Wissen über Bücher, das ich dann da habe.
Ja.
Und es sind halt viel Romane. Ich denke immer, ich kann ja auf meiner professionellen Seite sozusagen nicht irgendwie Romane zeigen. Aber ich könnte mir einen extra Account machen und da hätte dann alles Platz, auch Fachbücher.
Feas Buchwelt.
Ah! Oh mein Gott, ich war bisher bei Fea Liest, aber Feas Buchwelt ist ja viel besser.
Bitteschön.
Ja, danke, nehme ich doch so. Mara ist einfach ein Marketing-Genie.
Ja, manchmal. Auch nicht immer.
Nee, schon immer. Immer oft.
Immer oft.
Immer oft. Okay, so, was machen wir jetzt?
Was machen wir jetzt?
Machen wir noch ein Bin ich das Arschloch?
Oh ja, unbedingt. Wir haben richtig Zusendungen.
Das ist so gut. Mit was fangen wir denn an?
Such dir was aus.
Hier. Bin ich das Arschloch, wenn ich ein schlechtes Arbeitszeugnis ausstelle?
Ich persönlich sage nein. Arbeitsrechtlich wirst du müssen. Also du musst halt ein gutes ausstellen.
Ja, also
es geht halt nicht anders.
Ich bin hin und her gerissen. Ich denke mir so, irgendwie ja, weil ein schlechtes Arbeitszeugnis ist ja für den Menschen, der es ausgestellt bekommt, eventuell echt ein Hindernis.
Ja.
Also jetzt rein nur davon ausgehend, würde ich sagen, ja, das ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, du bist das Arschloch, aber ich würde sagen, es ist schon ein arschiger Move. Auf der anderen Seite muss man ja auch bedenken, dass ein schlechtes Arbeitszeugnis ja nie aus nichts entsteht.
Ja, aber du kannst als Arbeitgeber kein schlechtes Arbeitszeugnis ausstellen.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Es gibt so ein paar Formulierungsmöglichkeiten, die quasi zeigen, so. Aber jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat die Möglichkeit dann zu sagen, das nehme ich so nicht an, schreib's bitte besser. Und deswegen, sage ich dir, habe ich als Leitung mir kein Arbeitszeugnis durchgelesen, weil die sind in meinen Augen nichts wert.
Same. Und ich finde es ganz interessant, weil die Person, die mir das geschickt hat, die hat auch auf jeden Fall mehrere Jahre Leitungserfahrung und so. Und ich habe dann eben auch, also nochmal, ich fange nochmal woanders an, weil, wie gesagt, ein schlechtes Arbeitszeugnis kommt ja jetzt nicht aus dem luftleeren Raum, das ist ja aus irgendwas raus entstanden. So. Mhm. Das heißt, dann denke ich wieder, das macht diesen Arschloch-Move so ein bisschen weniger arschig.
Ja.
Weißt du, denke ich mir, ja, aber die Person hat sich vielleicht auch wirklich krass daneben benommen und was auch immer, so, also
voll.
Kommt ja nicht von nichts. Insofern, und dann habe ich eben auch gesagt, man kann ja eigentlich gar nicht wirklich ein schlechtes Arbeitszeugnis ausstellen, weil die das einklagen können.
Richtig.
Und die Person sagte dann, naja, es kommt drauf an, es gibt schon so ein paar Anhaltspunkte, auf die man dann achten kann. Ne? Also gibt es irgendwie sowas wie verschlüsselte Botschaften. Und sie sagte, sie glaubt, dass viele Menschen gar nicht das wissen, dass man das anfechten könnte.
Naja. Okay.
Und dann ist ja doch noch mal die Frage, bin ich jetzt das Arschloch, wenn ich ein schlechtes Arbeitszeugnis ausstelle, weil ich vielleicht davon ausgehe, die andere Person weiß gar nicht, dass ich es anfechten könnte, ist ja noch mal eine andere. Weißt du?
Ja, also ich sag mal so, wenn mir das jetzt mal auf Schule übertragen würde, ne, und ich gebe eine Arbeit ab, die halt einfach eine 5 ist,
ja,
dann muss die Lehrkraft einfach auch drunter schreiben, okay, 5 Punkte, weil da fehlt was, da nicht gemacht, die Aufgabe falsch, so.
Ja.
Dann kann ich ja auch nicht hingehen und sagen, ich möchte aber gerne 2.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und bei Arbeitszeugnissen ist es aber so, und ich verstehe, also für mich machen diese Arbeitszeugnisse einfach gar keinen Sinn.
Ja, finde ich doch auch.
Weil dieses verschlüsselte Ding, also sind wir ehrlich, dieses verschlüsselte Ding, das wissen doch alle heutzutage, dass es da einfach Sätze und Formulierungen gibt, die eine Bedeutung haben. Also auch, wo die Unterschrift ist, drüber, drunter. Es gibt KI, du kannst es da abfotografieren und sagen, der KI, was ist das für eine Note? Also heutzutage, weißt du, so. Und dann, die verlieren für mich jeglichen Wert. Ich finde es Zeitverschwendung und Arbeitsmaßnahmenbeschaffung, Arbeitszeugnisse zu schreiben, weil ich finde, die sind einfach wirklich wertlos. Ich finde die nichtssagend.
Ja. Du, ich bin da vollkommen bei dir. Mir geht's auch so. Ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe nicht mal drauf geachtet, ob ich selber Zeugnisse bekomme von irgendwem. Ich habe die immer bekommen, weil das finden Leute wohl wichtig und die schicken das dann. Aber ich habe da selber nie Wert drauf gelegt, so, weil ich immer denke, also seit meinen Praktikumszeugnissen aus dem Studium sozusagen, hat keins dieser Arbeitszeugnisse mehr irgendwas ausgesagt
Ich finde es auch so schwierig, weil ich denke, weißt du, wenn vor allem im pädagogischen Bereich, wenn es Fachkräfte sind, die halt grenzverletzend sind,
ja,
oder total unpädagogisch, fände ich das total wichtig, dass es da drin steht. Geht aber nicht, ne? Und dann denke ich, der größere Hebel ist einfach bei Bewerbungsphasen schon zu gucken, wie gestalte ich eine Bewerbungsphase? Mhm. Wie gucke ich mir Menschen an, anstatt das Arbeitszeugnis zu lesen, so. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob man ein Arschloch ist, wenn man es schlecht ausstellt, weil ich denke immer, am Ende kann man sich drauf berufen. Das wusste ich nicht so genau mit der Formulierung.
Naja,
das wäre so. Ja.
Und vor allem dachte ich jetzt gerade, ich glaube, all in all würde ich sagen, nee, du bist nicht das Arschloch, weil das ja auch so wiederum andere schützen könnte, jemanden einzustellen, wo man schon von vornherein weiß, das läuft halt nicht gut.
Ja. Ja, voll. Also ich sehe auch,
ich finde das so krass durchwachsen. Und dann denke ich wiederum, ne, man kann es ja mal ausstellen und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich will das aber besser haben, dann macht man es halt besser.
Ja.
Dann hat die Person das wohl gemerkt, naja, so, ne? Und jetzt dachte ich gerade, nur mal angenommen, ich wäre irgendwo gewesen, was ja durchaus auch so war, und ich hätte wäre da rausgeflogen und hätte dann daraufhin ein schlechtes Arbeitszeugnis bekommen und hätte das nicht gewusst, dass ich das anfechten kann. Und dann hätte der nächste Arbeitgeber das Arbeitszeugnis von diesem Arbeitgeber haben wollen und ich hätte das da abgegeben. Und ich bin aber vielleicht gar nicht so scheiße, wie es da drin steht, weil da kam es auf anderen Wegen zu ganz komischen Verwirrungen und so und was weiß ich, ne? So.
Richtig.
Dann ist es halt schon ein Problem.
Ja.
Weil es ja dann sehr am neuen Arbeitgeber liegt, zu sagen, geben wir jetzt der Person eine Chance. Aber am Ende, wenn wir uns jetzt zu Ende denken, kommen wir wieder bei dem raus, was du gesagt hast. Es geht nachher ums Bewerbungsverfahren und es geht dann darum, traue ich der Person das zu oder nicht? Und dann gibt es ja noch Probezeit und all das. Also.
Ja, und also ich denke, du kannst einen Bewerbungsprozess halt gut gestalten und dann ist es für mich immer mehr als ein Gespräch. Und auch bei dem Gespräch, was stelle ich für Fragen, ne?
Ja.
So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, hey, Menschen, die Arbeitszeugnisse ausstellen, haben halt echt auch eine Machtposition damit. Weil wie du sagst, wenn ich die bedürfnisorientierte Pädagogin bin, die grenzverletzendes Verhalten anspricht und das ganze Team das aber deckeln möchte und ich diejenige bin, die gehen muss, dann schreiben die mir unter Umständen ein schlechtes Arbeitszeugnis.
Ja.
So. Ja, also deswegen sage ich ja, machen für mich einfach nicht so einen Sinn.
Ja, ja.
Weil du nie weißt, aus welcher Perspektive. Und ich möchte schon auch nochmal dazu sagen, dass ich denke, oder dass so ein bisschen meine Haltung ist, dass auch Menschen in anderen Teams und anderen Einrichtungen sich auch wieder anders zeigen können.
Ja.
Und es anders laufen kann. Weißt du, die Person, die bei mir nicht rundgelaufen ist mit mir in der Dynamik, wie auch immer, kann halt in einem anderen Team ganz anders sein.
Das ist so. So. Und dann kommt es vielleicht wirklich drauf an, um was geht's denn? Ne? Hat es mir einfach als vorgesetzte Person richtig gestunken, dass die ihre Kaffeetassen nicht aufräumt?
Ja,
oder geht es da wirklich darum, dass die pädagogisch ihrem Auftrag gar nicht nachkommen
kann? Ja, ja, voll.
Also das ist ja auch immer noch
Sind auch Unterschiede, voll. Sehe ich auch so. Es ist nicht so einfach. Ne?
Es ist nicht so einfach, aber was sagen wir jetzt? Arschloch oder nicht Arschloch?
Nicht Arschloch. Wenn es berechtigt ist und da jemand wirklich Arbeitsauftrag nicht erfüllt, ist man nicht das Arschloch, wenn man ein entsprechendes Arbeitszeugnis schreibt.
Yes.
Okay.
Gut. Mega, ich liebe die Kategorie. Es ist einfach zu gut.
Ja, das stimmt. Ich mag sie auch sehr. Und wir haben noch einige Zuschriften, die
da
wir da
besprechen können.
Da sind
jetzt echt einige gekommen. So langsam kommt es durch bei den Nupsis. Das ist super. Lieben wir.
Okay, dann stell den Wein dann kalt. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss, Lü. Ah, ich darf nicht auflegen. Ach Gott.